Ich fand das schon immer besonders gewitzt und pragmatisch, wie dem Wolf in Rotkäppchen Steine in den Bauch gefüllt werden. Symbole der toten Natur, zu der dieser Wolf dann auch wird.
Und wie er aufwachte, wollte er fortspringen. Aber die Steine waren so schwer, dass er gleich niedersank und sich totfiel.
Aber hätte das Aufschlitzen nicht gereicht? Der Märchenforscher Heinz Röllecke klärt mich auf. Schon Jakob Grimm erkannte hier den griechischen Mythos der Psamathe. Die stritt mit Telamon und schickte einen Wolf gegen Telamons Vieh los. Der Wolf wurde zur Strafe versteinert.
Und das ist in der Volksüberlieferung, wie auch immer, das ist natürlich rätselhaft, zu einem so, ja, fast bürgerlichen Motiv geworden. Dann schneiden wir doch dem Wolf den Bauch auf und füllen die Steine da rein.
Den Menschen im 19. Jahrhundert lag hier wohl fleißige Wolfsbauchnäherei irgendwie näher. Und das Ende war überdies ausgeborgt vom Wolf und den 7 Geißlein. Im Märchen faszinieren Steinmotive, weil sie Lebenserfahrungen übersetzen oder schlicht eine skurrile Geschichte haben. Etwa beim getreuen Johannes, der alles für seinen König tut.
Hier wird ein treuer Diener, der treue Johannes, wird versteinert, weil er sich für seinen Herrn geopfert hat. Er wusste das, wenn er sein Geheimnis ausplaudert, dann wird er zu Stein, aber aus Treue zu seinem Herrn hat er das gemacht.
Sozusagen ein Gewissenskonflikt, der erstarren lässt. Der betrübte König stellt das Denkmal bei sich im Schloss auf.
Sprach der Stein weiter: Wenn du mit deiner eigenen Hand deinen beiden Kindern den Kopf abhaust und mich mit ihrem Blut bestreichst, so erhalte ich das Leben wieder.
Und das tut er auch, denn Freundestreue geht vor. In der italienischen Urfassung ist das schön drastisch gesagt. Da sagt der Vater dieser Kinder, ach, Kinder kann ich immer wieder neue machen, aber so einen Freund kriege ich natürlich nie mehr wieder. Und als die Kinder da liegen, da geht er selber hin, bestreicht die, also der wieder lebendig gewordene, bestreicht sie auch mit Blut und die werden auch wieder lebendig.
Freundestreue so ewig wie die Steine. Seltsam aber, in allen Märchenversionen quer durch Europa steht der versteinerte Johannes immer im Schlafzimmer des Königs. Ein erotischer Subtext, eine Strafe für Ehebruch, scheint gerade in der italienischen Fassung naheliegend.
Er versteinerte im ersten Geheimnisverrat bis zu den Knien und im zweiten bis über die Hüften. Das heißt, dass auch sein männliches Organ versteinert ist. Und dann sagt der Dichter, da hätte er früher Gold und Perlen drum gegeben, aber jetzt war es ihm nicht so angenehm.
Überhaupt bewahrt die Versteinerung die Tugend, etwa in Jorinde und Joringel. Das junge Liebespaar geht unbeobachtet in den Wald, die Leidenschaft liegt nah. Wie praktisch, dass eine Hexe Jorinde in ein Vöglein verwandelt und Joringel wie versteinert steht. Eigentlich ist die Hexe tugendhaft.
Dann muss man in alte Fassungen schauen und siehe da, das war ursprünglich eine gute Fee. Diese gute Fee wollte die jungen Damen davor bewahren, dass sie zu früh ihre Jungfernschaft verloren.
Was nicht heißt, dass nicht auch Joringel am Ende erlöst wird. Im Märchen ist die Versteinerung nicht ewig, anders als in den deutschen Sagen, in denen die Strafe und Verdammnis oft lange währt. Etwa bei Hans Heiling, der seine Seele dem Teufel verspricht, nach einer Frist von 24 Jahren. Heiling verliebt sich, aber unglücklich. Die Angebetete heiratet einen anderen. Da bietet Heiling dem Teufel seine Seele jetzt schon an, wenn er den ganzen Brautzug in Steine verwandelt.
Dann heißt es, der Teufel verwandelte alle Hochzeitsleute in Felssteine. Braut und Bräutigam stehen da, wie sie sich umarmen, die übrigen mit gefalteten Händen. Und jetzt kommt das Entscheidende, noch jetzt zeigt man diese Steinbilder in Böhmen.
Diese deutsche Sage erklärt echte auffällige Gesteinszüge. Ähnlich war es im antiken Phrygien. Niobe soll die Mutter des Apollo verspottet haben. Also hat Apollo alle ihre Kinder mit Pfeilen abgeschossen. Selbst das letzte, das sich unter Niobes Mantel retten wollte. Da versteinerte Niobe zu einer Formation im Gebirge Sipylos.
Das sieht aus wie eine große, riesige Frauengestalt mit wallenden Gewändern und oben entspringen tatsächlich in der Spitze zwei Quellen. Das sind also die ewigen Tränen, die diese Mutter Niobe um ihre Kinder weint.
Überhaupt tauchen viele Märchen- und Sagenmotive schon in der Antike auf. Allein Ovids Metamorphosen kennen viele Versteinerungen, die des wortbrüchigen Hirten Bathos etwa oder der Nymphe Echo. Neben der griechischen Tradition speisen sich viele Motive natürlich auch aus dem Christentum. Auch hier sind die Steine Symbole des Harten.
Denn auch die Steine in der Mauer werden schreien.
Illustriert das Alte Testament eine schier unerhörte Unterdrückung und Ausbeutung. Mose schlägt aus dem Stein Wasser, ein wundersamerer Gegensatz zwischen unbelebt und lebensspendend ist kaum denkbar. Jesus verweigert sich teuflischer Zauberei und macht kein Brot aus Steinen. Umgekehrt geht es in späteren christlichen Mahngeschichten sehr wohl, vielen Geizigen versteinert schlagartig das Brot.
Es gibt in Dutzenden von Kirchen heute noch versteinerte Brote. Die hängen heute etwas verschämt hinterm Altar oder in der Sakristei. Die sind aber jahrhundertelang mit Staunen betrachtet und vielleicht auch verehrt worden.
Aus Stein ist auch der Heilige Gral beim Perceval von Chrétien de Troyes. Dort heißt es über eine tapfere Ritterschaft:
Die Truppe ist sehr kampferprobt. Ich sage euch, wovon sie leben. Alle dort ernährt ein Stein. In seinem Wesen äußerst rein.
Ernährung durch Wein aus dem Gral oder sogar eine Anspielung auf das Motiv des Steins der Weisen? Der kann unedle Stoffe in edle verwandeln und ist eine Art körperlich-seelisches Allheilmittel. Wieder fasziniert dieser Gegensatz von Tod und intensivstem Leben. Und neben Griechentum und Religion speist sich vieles aus Volksvorstellungen. So heißt es im Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens von Hans Bechtold Stäubli:
Die Steine wachsen in der Erde wie die Pflanzen.
Auch der Bauer macht ja immer wieder die Erfahrung, der flücht seinen Acker und eckt und schmeißt alle dicken Steine an den Rand. Und wenn er am nächsten Jahr flücht, ist dasselbe wieder, weil die Steine sozusagen langsam hochwachsen. So sieht das aus.
Steine nur leblose Brocken? Von wegen. Sie sprechen über die ewigen Zeiten hinweg, mal laut, mal in einem geheimnisvollen Raunen.